Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher, wo ich euch jedes Mal ein Buch vorstelle, das etwas in mir bewegt hat. Manchmal sind Geschichten die ganze Zeit da und warten darauf, dass jemand anfängt, Fragen zu stellen. Bei der tschechischen Journalistin und Autorin Alice Horáčková, die 1980 in Prag zur Welt gekommen ist, waren es Freunde in Berlin, die sie nach ihrer Familiengeschichte gefragt haben. Da wurde ihr bewusst, dass sie darüber kaum etwas weiß. Und das war der Ausgangspunkt für ihre Spurensuche, aus der eine wirklich epische Familiensaga entstanden ist. Ihr Roman trägt den Titel Geteiltes Haus und folgt ihrer Familie väterlicherseits über, Achtung, 877 Seiten durch die ganze erste Hälfte des 20. Jahrhunderts mit all seinen Wirren und Umbrüchen. Horáčková blickt dabei wie durch ein Kaleidoskop auf die großen historischen Ereignisse und macht den Alltag dieser Zeit mit ganz vielen Facetten sichtbar. Und sie zeigt auch, wie kein Leben von den historischen Ereignissen unberührt bleibt. Der Roman erzählt dabei ein großes Stück europäischer Wirklichkeit und hat mir einen Blick auf die wechselvolle tschechisch-deutsche, deutsch-tschechische Geschichte eröffnet. Immer wieder wird sich dabei die Frage stellen, wo verläuft die Grenze zwischen dem, was Deutsche und Tschechen für sich als Heimat beanspruchen? Verläuft sie zwischen den Dörfern, zwischen den Häusern, zwischen den Familien oder geht sie sogar mitten durch Familien hindurch, bis in die Biografie der Einzelnen hinein? So wird zum Beispiel Alice Horáčkovas Großvater von seiner tschechischen Mutter Arnošt getauft. Aber sein deutscher Stiefvater besteht darauf, ihn Ernst zu nennen. Und beide nationale Identitäten werden den Lebensweg von Arnošt/Ernst beeinflussen. Obwohl ich Geschichte studiert habe, wusste ich fast nichts von diesem Teil unserer geteilten Geschichte. Ich kannte den Begriff Sudetendeutsche und wusste auch, dass Adolf Hitler bereits vor Beginn des Zweiten Weltkriegs Teile der Tschechoslowakei besetzen ließ und dort das Reichsprotektorat Böhmen und Mähren ausrief, das brutal gegen die tschechische und gegen die jüdische Bevölkerung vorging. Und doch war das alles in weiten Teilen ein historisch blinder Fleck für mich, bis ich Geteiltes Haus gelesen habe. Alice Horáčková wirft sich furchtlos in diese komplexe Geschichte hinein und reißt mich als Leserin mit. Am Anfang schwirrt mir der Kopf, so schnell tauchen ganz unterschiedliche Menschen in kurzen Kapiteln auf. Es sind Alltagsszenen, in denen sie die Menschen und die damalige Zeit lebendig und greifbar werden lässt. Am Ende des Buchs gibt es dankenswerterweise ein Register der Hauptpersonen, wobei der Autorin das kleine Wunder gelingt, ihre Figuren trotz der Vielzahl so plastisch und eigenständig werden zu lassen, dass sie mir vertraut geworden sind. Es ist ein bisschen, als würde man neu nach Benetzko ziehen, dieses Dorf, in das uns die Autorin mitnimmt und das fast zu einem eigenen Charakter der Erzählung wird. Dort lernen wir dann nach und nach die Menschen und ihre Geschichten kennen. Dabei erfährt man von den einen mehr, etwa von den Freundinnen Agnieszka und Zdenka, die eine Deutsche, die andere Tschechin, oder von den ganz unterschiedlichen Hollmann-Brüdern Emil, Vinzenz und Hans, von denen vor allem Vinzenz und Hans im Fokus stehen werden. Andere sind dagegen einfach feste Größen im Dorf, wie Zdenkas Vater Honche, der sie allein aufgezogen hat, weil ihre Mutter bei der Geburt gestorben ist. Honche wird von allen Mensche genannt, weil er jeden Satz damit beginnt, dass er Mensche sagt. Und ohne dass wir ihn in aller Tiefe kennenlernen, erleben wir Mensche als einen, bei dem man das Gefühl hat, dass er auch in schwierigen Zeiten Mensch bleiben wird. Und dann gibt es starke Nebenfiguren wie Lydia, Hans Heumanns Geliebte. Die offene Ehe ist definitiv nicht erst in den 70er Jahren erfunden worden, denn auch Hans' Frau Agnieszka wird sich auf jemand anderes einlassen, den Lehrer Tomek nämlich, der sich dem tschechischen Widerstand anschließt. Und da ist Jirina Steinerova, die gebildete Tochter eines jüdischen Textilunternehmers, die in den friedlichen Zeiten zwischen den beiden Weltkriegen den Kindern von Hans und Agnieszka Englisch beibringt und der wir bis zum Schluss immer wieder begegnen werden und die im Lauf dieser Geschichte über sich hinauswächst. Trotzdem bleibt Jirina eine Nebenfigur, der Horáčková dennoch eine ganz klare Kontur gibt. Aber jetzt gehen wir mal nach Benecko. Das Dorf liegt im westlichen Riesengebirge im heutigen Tschechien und schon im Roman lässt sich ahnen, warum der Ort bis heute Ski- und Bergbegeisterte anzieht. Zu Anfang der Geschichte ist Benecko noch Teil der österreichisch-ungarischen K&K-Monarchie, die ein echter Vielvölkerstaat war. Das Dorf gilt damals als tschechisches Dorf, denn gut 80% der Familien begreifen sich als tschechisch und 20% verstehen sich als Deutsche. Dass diese Deutschen fast alle irgendwie zur Familie Hollmann gehören, dem deutschen Teil von Alice Horáčkovas Familie, das ist ihr erst bei den Recherchen klar geworden. Jetzt lese ich euch mal eine Passage vor, in der es um Zdenka geht, die hier an der Schwelle zwischen Kind und junger Frau ist, als sie Anfang der 1910er Jahre in Benecko das Skifahren lernt. Ihr Lehrer ist kein geringerer als Bohumil Hanš, der in der damaligen Zeit ein berühmter Skifahrer ist, bevor er 1913 bei einem Skimarathon tragisch ums Leben kommt. Als Zdenka mit ihm das erste Mal auf der Piste ist, bekommt sie nicht nur der Kälte wegen rote Wangen. Aber los geht's. Vielleicht üben wir erstmal die Grundhaltung, meinte Hanš und ging neben ihr so in die Hocke, dass Zdenka laut lachen musste. Das sieht ja aus wie... Entscheidend ist, wer am Ende lacht. Versuchen Sie es mir nachzumachen. Schön in die Knie gehen und das hier ordentlich bewegen, ja? Hanš schwenkte sein Gesäß. Zdenka tat es ihm nach, doch Hanš war noch nicht zufrieden und ohne es anzukündigen, geschweige denn um Erlaubnis zu fragen, legte er seine Hände fest um Zdenkas Hüften. »So müssen Sie es machen. Es kommt immer auf die Hüften an«, sagte Hanš. Er war ihr so nahe, dass Zdenka seinen Atem spürte. Sie fand es peinlich und gleichzeitig schön. Zum ersten Mal berührte ein Mann sie. Ob er ihre Verlegenheit, ihre roten Wangen bemerkte? Plötzlich löste Hanš seine Hände von ihr und stieß sich ab. »Zdenka, wissen Sie, was das Wichtigste ist?« Er hatte den Bambusstab beiseite geschoben, sein weißer Schal flatterte hinter ihm her und er rief ihr zu, »keine Angst vorm Fallen zu haben!« Während er schon durch den nassen Schnee pflügte, von einer Seite zur anderen, von einem Bein aufs andere, immer hin und her mit den Hüften. Der Wind verwehte seine gut gemeinten Ratschläge in murmelnde Töne. In einer Kurve geriet der Skifahrer kurz ins Straucheln, doch dann kam er nach einem mustergültigen Bogen zum Stehen, das eine Bein vorangestellt, und breitete weit die Arme aus. »Ich soll also keine Angst vorm Fallen haben und Sie tun doch alles dafür, um nicht hinzufallen«, rief Zdenka hinunter. Es störte sie, dass Hanš sie immer noch siezte. Wie ernst es ihm wohl mit seiner Slavka war. »Ich bin schon oft genug gefallen, los geht's!«
»Und was ist, wenn ich nicht bremsen kann?«
»Dann lassen Sie sich auf den Hintern plumpsen. Aber machen Sie sich auf schwierige Bedingungen gefasst. Mit Skifahren sollte man eigentlich beim ersten Schnee anfangen, nicht beim letzten.«
»Nun, vorher hatte ich eben keine Skier«, sagte Zdenka zögernd, und auf einmal wurde ihr mulmig. Sie sah unter sich den Abhang, den gestikulierenden Hanš, und ihr wurde ganz flau im Magen. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr, nach alledem. Was würde er sonst von ihr denken?
Zdenka bekreuzigte sich und los ging es. Zuerst war es, als würden die neuen Bretter noch stockend das Terrain erproben. Doch dann glitten sie immer schneller über die feuchte weiße Decke. Zdenka streckte die Arme aus und kniff leicht die Augen zusammen. Sie war überrascht, wie gut es sich anfühlte. Vielleicht besaß sie ja ein Talent zum Skifahren. Es endet mit einem Plumps in den Schnee und damit, dass ihr Hanš den Schnee abklopft und Zdenka das Gefühl hat, dass er dabei, Zitat, länger an manchen Stellen verweilte, als es sich ziemte. Im Laufe des Kapitels flechtet Alice Horáčková das sexuelle Erwachen des Mädchens ein. Zdenka, die Horáčkovas Urgroßmutter ist ihr als temperamentvolle Frau beschrieben worden. Bei der tschechischen Ausgabe ist übrigens sogar Zdenkas Porträt auf dem Cover. Horáčková erlaubt sich ein Innenleben mit Wünschen und Fantasien für ihre Urgroßmutter und die anderen unbekannten und dennoch realen Figuren zu erfinden. Denn auch wenn sie
die lebenden Verwandten befragt hat, akribisch in Archiven recherchiert hat, Dorfchroniken herangezogen hat, alte Fotos studiert hat, ist das Persönliche im Alltag etwas, was sie imaginieren musste und nichts, wo sie zum Beispiel auf so etwas wie Tagebücher zurückgreifen konnte. Wie sie die Menschen mit ihren Wünschen und Sehnsüchten beschreibt, da kam mir einiges vertraut vor. Meine Urgroßmütter sind ziemlich genau im selben Alter wie Zdenka und Agnieszka und meine Familie väterlicherseits hat keine 1,5 Autostunden entfernt über den Berg in Schlesien, dem heutigen Polen, gelebt. Meine Oma hat mir einiges erzählt. 1918, nach dem Großen Krieg, von dem da noch niemand wusste, dass er später der Erste Weltkrieg heißen wird, weil nur eine Generation darauf ein zweiter folgen sollte, verschieben sich die Grenzen. Die K&K-Monarchie geht unter und Benetsko wird Teil der neu gegründeten Tschechoslowakischen Republik. Und schon im Ersten Weltkrieg ziehen sich Risse durchs Dorf und die Familien. Während Vinzenz Heumann als Deutscher auf der einen Seite kämpft, bevor er desertiert, wird sich sein großer Bruder Emil im Lauf des Kriegs auf die andere Seite schlagen und mit den tschechischen Legionen kämpfen. Emil wird am Ende des Kriegs die jüdische Russin Schenja heiraten. Und wäre das Ganze eine Serie, würde ich mir definitiv einen Spin-off zu Emil und Schenja wünschen. Und auch wenn Geteiltes Haus kein Kriegsroman ist, wirft Alice Horatschkova gutgesetzte Schlaglichter auf die Zeit an der Front. Sie lässt die Härten ahnen, die nur durch Abstumpfen zu ertragen sind. Hier wird eine ganze Generation Männer geprägt, Gefühle zu unterdrücken, hart gegen sich selbst zu sein und gegen andere, gegen den Feind, der sie schließlich jeden Tag das Leben kosten kann. Horatschkova erzählt das eher nebenbei, nicht psychologisierend, und doch lässt sich ahnen, wie die inneren Verheerungen diese Männer und ihr Denken und Sein auch nach dem Krieg prägen werden. Das Männlichkeitsbild, das da tief verinnerlicht wird, zieht sich meiner Meinung nach durch die Generationen. Und auch wenn uns das alles so weit weg erscheint, sind die Auswirkungen bis heute spürbar. Die Heumann-Kinder sind schon mit einem cholerischen Vater aufgewachsen, dessen größte Freude im Leben die Wilderei war. Seine Frau und seine Kinder behandelt er schlecht. Seine Frau Amalie zahlt es ihm damit heim, dass sie sich offenbar die eine oder andere Liebschaft gönnt. Es steht im Raum, dass sowohl Emil als auch Hans die Söhne anderer Männer sind. Vinzenz, der unter diesem Vater ein unsicherer Junge ist, richtet sich dennoch daran auf, dass er die größte Ähnlichkeit zu ihm hat. Er wird ein ähnlich harter, unangenehmer Mann werden, trotzdem sucht er nach Halt und nach Liebe. Das ist was, was mich sehr beeindruckt hat, wie Alice Horatschkova nachvollziehbar macht, was zum Beispiel diesen Urgroßonkel geprägt haben könnte, ohne ihn zu einer Karikatur des Bösen zu machen. Der jüngere Bruder Hans ist ganz anders. Als Jugendlicher romantisiert er den Großen Krieg und kommt doch ums Kämpfen herum. Im Zweiten Weltkrieg ist er dann klug und einflussreich genug, um zu vermeiden, dass er eingezogen wird. Doch sein Sohn Konrad, der kommt zur Luftwaffe. Der blonde Hans ist der Junge mit Charme und Geschäftssinn, was ihn erfolgreich machen wird und zugleich an den Abgrund führt. Wir lernen ihn früh in einer Episode kennen, die an Mark Twains Tom Sawyer erinnert. Und das ist die zweite Passage, die ich euch diesmal vorlesen möchte. Im selben Sommer zog Hans ein Geschäft mit Heidelbeeren auf. Anfangs sammelte er die Beeren noch selbst und verkaufte sie an die Hotelwirte der Gegend. Doch dann stellte er bei einem Besuch mit seiner Mutter in Starkenbach fest, dass die Verkäufer dort für Heidelbeeren etwas mehr verlangten. Daraufhin trommelte er die anderen Jungen im Dorf zusammen. »Hört mal zu, für jeden vollen Eimer, den ihr mir bringt, bezahle ich euch gut. Aber die Beeren müssen sauber verlesen sein. Es dürfen keine Blättchen dazwischen sein. Dann verkaufe ich sie und am Ende haben wir alle was davon.« Das hörte sich gut an für die Jungs. Heidelbeeren gab es schließlich haufenweise. Sie rückten in die Wälder aus und kamen mit randvollen Eimern zurück. Hans hatte vorher schon mit Honcho verabredet, dass dieser ihn nach Starkenbach und Hohenelbe mitnehmen würde. Dort stellte sich der Blondschopf mit den blauen Augen mitten auf den großen Platz und legte, als eine adrette Dame vorüberkam, mit schmelzender Stimme los. »Möchte die gnädige Frau einmal probieren? Die Beeren aus den Heidelbergwäldern sind die besten im ganzen Riesengebirge. Die zergehen einem nur so auf der Zunge.« Und schon verlangsamte die gnädige Frau ihre Schritte, und Hans reichte ihr schnell ein paar besonders pralle Beeren. Während die Dame die süßen Kügelchen im Mund prüfte, lobte Hans ihren schönen Hut und ihre feinen Schuhe. »Na, du bist aber ein hübscher und begabter Bub. Was bist du denn für einer?« »Ein Heulmann«, antwortete Hans, wenn er sich im überwiegend deutschen Hohen Elbe befand. Wenn er im tschechischsprachigen Starkenbach war, behauptete er, er sei ein Honschuh, denn Honschus gab es dort etwa so viele wie Heulmanns in Hohen Elbe. »Ah, da muss deine Mama aber ihre Freude an dir haben«, sagte die Dame. Hans zog ein unglückliches Gesicht. »Ach, wissen Sie, ich habe ja keine Mama mehr. Und Papa schuftet die ganze Zeit drüben in Preußen, um uns zu ernähren. Wir sind nämlich 17 Kinder, nee, Frau.« 17 Kinder!« Die Dame machte große Augen, strich Hans übers Haar und kaufte 3 Tütchen Beeren von ihm. »Mensch, du bist vielleicht ein Fuchs«, staunte Gevatter Honschuh auf dem Heimweg. »Nur solltest du nicht so schwindeln, du schamloser Kerl. Weißt du denn nicht, dass das da oben beim lieben Gott eine große Sünde ist?« »Ach, Gevatter, was für eine Sünde denn, wo doch beinahe alles wahr ist«, plapperte Hans. »Der Dame tut's nicht weh und mir hilft's.« Honschuh kratzte sich am Kopf. Er wusste keine rechte Antwort darauf, also drohte er nur leicht mit dem Finger. »Mensch, komm mir nicht mit so schlauen Sprüchen!« Hans sagte nun nichts mehr, wollte Mensch nicht verärgern, aber dieser fing nach einer Weile von selbst wieder an. »Nu, alles in allem machst du das nicht schlecht, Hanschik. Schließlich ist alles besser als unser hundsarmes Bergler-Dasein. Weißt du was? Nächste Woche fahren wir bis nach Packa und dann wollen wir mal sehen, ob du dort nicht ein Vermögen machst.« In Packa ließ sich eine Dame von Hans nach Feierabend die Einkäufe nach Hause tragen. So ein Haus hatte er noch nie von innen gesehen. Dort hingen strahlende Kristalllüster und auf dem Boden hatten sie nicht Bretter mit Spalten dazwischen, sondern samtweiche Teppiche. Hans stand da mit offenem Mund. Er nahm sich vor, sich auch irgendwann so ein schönes Haus mit Lüstern und Teppichen zu kaufen. Für das Heimtragen drückte ihm die Dame 3 Extramünzen in die Hand. Seinem Charme erliegen nicht nur die Kundinnen, sondern auch die Mädchen in Benetzko. Die Freundinnen Stenka und Anishka werden beide Kinder von ihm bekommen. Zuerst lässt sich Stenka auf ihn ein, doch als er von ihrer Schwangerschaft ahnt, meidet er sie und heiratet später Anishka, die nicht weiß, wer ihre Freundin geschwängert hat. Anishka ist eine gute Partie, was den Grundstein für Hans' wirtschaftlichen Aufstieg legen wird. Hans wird in der NS-Zeit nicht nur als Textilunternehmer ein Profiteur der sogenannten Arisierung jüdischer Fabriken und Geschäfte, er wird auch Teil der Handelsgesellschaft Hadega, die jüdischen Familien Gold, Geld und Schmuck stiehlt. Hans wird später bei Reinhard Heydrich zu Gast sein, dem stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, der im Sommer 1941 mit der sogenannten Endlösung der Judenfrage beauftragt wurde und der bis zu einem Attentat auf ihn einer der Hauptorganisatoren des Holocaust war. Hans wird all seine Verstrickungen bis zum Ende vor sich selbst bagatellisieren und entschuldigen. Und das ist ein Handlungsstrang, in dem zum Beispiel Jerina Steinrover bis zum Schluss auftauchen wird. Lina Heydrich hat auch einen Auftritt. Sie wird als Witwe sich und ihre Kinder gewieft in Sicherheit bringen und Alice Horatschkova macht sie fast auf eine verstörende Weise lebendig. Die Philosophin Hannah Arendt hat später den Begriff von der Banalität des Bösen geprägt, der nicht unumstritten ist, doch das wird jetzt hier zu weit führen. Aber ich musste bei Geteiltes Haus daran denken. Als Horatschkova groß geworden ist, ist über den deutschen Teil der Familie nicht wirklich gesprochen worden. Auch weil ihre Urgroßonkel Vinzenz und Hans Nationalsozialisten waren. Umso spannender habe ich es beim Lesen empfunden, wie menschlich sie jede Figur in ihrer Geschichte werden lässt. Das finde ich gerade auch mit Blick auf unsere Gegenwart wichtig. Laut repräsentativen Studien zur Erinnerungskultur glauben heute bis zu 29% der Deutschen, ihre Verwandten hätten in der NS-Zeit Widerstand geleistet oder sogar Verfolgten geholfen. Tatsächlich gehen Historiker und Historikerinnen aber davon aus, dass es eher 0,2, vielleicht 0,3% waren. Mehr als ein Drittel der Befragten sieht die Vorfahren sogar in einer Opferrolle. Vielleicht liegt es daran, dass in den Familien möglicherweise über Flucht, Vertreibung und den Verlust der Heimat gesprochen wurde, während über historische Verantwortung, persönliche Verfehlungen, ja vor allem das, was man selbst getan hat, geschwiegen wurde. Ich kann das sogar verstehen. Meine Großonkel wären vermutlich genauso wenig wie Horatschkowas Urgroßonkel von sich aus auf die Idee gekommen, bewaffnet nach Russland zu ziehen. Von meinen Großonkeln haben viele den Krieg nicht überlebt. Gleichzeitig war die eine meiner Urgroßmütter überzeugte Nationalsozialistin und sie wird nicht die einzige in meiner Familie gewesen sein, die Hitler und der NSDAP ihre Stimme gegeben hat. Alice Horatschkowa zeigt in ihrem Buch ganz normale Menschen, wie wir sie alle kennen, im Grunde genommen Menschen wie du und ich. Und das habe ich als große Stärke des Buchs empfunden, denn es macht zugleich deutlich, wie zart die Schicht der Zivilisation ist. Das ist es auch, was dieses Buch für mich in Zeiten des Rechtsrucks bei uns und anderswo zu mehr als einem historischen Roman macht. Für mich hat sich vieles angefühlt wie ein historisches Echo auf unsere Zeit. Also, dieser Roman ist komplex. Ich habe auch nicht jede Feinheit der tschechischen Geschichte verstanden. Und ja, es gibt vereinzelte Szenen, die hart sind, aber wer je ein Buch über den Zweiten Weltkrieg gelesen hat, kann hier eher aufatmen, auch wenn Horatschkowa nichts weichspült. Wie sie den Alltag in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebendig werden lässt, finde ich herausragend. Das liest sich wie eine Studie des Lebens selbst und ist in vielen Momenten wirklich unterhaltsam. Für mich ist dieses Buch eine der Entdeckungen des Jahres. Umso mehr freue ich mich, dass Alice Horatschkowa auf der Frankfurter Buchmesse am Freitagnachmittag mit mir bei Hugendubel über ihre große Familiensaga sprechen wird. Ich stelle euch den Link dazu in die Shownotes, vielleicht ist ja die eine oder der andere von euch da und hat Lust dazu zu kommen. Trotzdem gilt wie immer, alles was ich euch hier bei Feiste Bücher erzähle, ist mein unabhängiger Leseeindruck. Geteiltes Haus von Alice Horatschkowa ist bei Diogenes erschienen. Sophia Marzolf hat die 877 Seiten aus dem Tschechischen übersetzt. Das Hardcover kostet 28 Euro. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr Feiste Bücher weiterempfehlt. Und wenn ihr Feedback habt oder Lust, euch mit mir auszutauschen, geht das am besten bei Instagram oder per Mail an Feiste Bücher, Bücher dabei mit UE. @gmx.de. Einen schönen Spätsommer wünsche ich euch.